Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie sich wieder so zahlreich vor Ihren Podcast-Empfangsgeräten versammelt haben und dabei sind bei unserer pfiffigen Raterunde rund um die Welt der Computer- und Telespiele. Auch dieses Mal werden unsere drei Kandidaten um die Wette rätseln und am Ende wird es wieder viel Tränen, Blut und, das ist am wichtigsten, einen Gewinner geben. Mit dem dann dieses Mal wirklich in echt ohne Flachs und ganz doll für immer versprochen feststehen wird, wer der König, Kaiser, Gott, Imperator auf Quizoversum ist. In unserem letzten Quiz, was live vor und mit echten Menschen auf unserer Convention abgehalten wurde, gewann er und wurde damit zum aktuellen Champion. Ich begrüße aus Nürnberg bei Fürth Herrn Christian Schmidt.
Hallo zusammen und Grüße gehen auch rüber nach Fürth an meinen Bruder, wenn der heute zuhört. Hallo Bruderherz. Ach ja, und falls in 10, 20 Jahren mein Sohn das mal hören sollte. Hallo Flo.
Als nächstes unser ewiger zweiter Kandidat, gewann noch nie ein Quiz, aber schon viele Herzen und bekommt mit Abstand am meisten Fanmail mit Lavendelduft. Konsolenexperte und Sammler von Miyamoto-Unterschriften, Herr Fabian Käufer.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich grüße auch meine Familie heute Abend mal, besonders die Teile, die mein Videospielen früher toleriert haben, bestenfalls sogar unterstützt haben und somit dazu beigetragen haben, dass ich hier heute sitzen und zum 12. Mal versuchen kann, den Titel zu gewinnen.
Und als drittes, was ist sein Geheimnis? Hasenpfoten, Kleeblätter, magische Würfel oder eine Batterie Glücksdiedelmäuse am Tornister? Er schafft es sogar richtig zu raten, obwohl noch nicht mal eine Frage gestellt wurde. Das 8. Rateweltwunder und Gewinner der vorletzten Quizsendung, Herr Gunnar Lott.
Hallo, hier ist Gunnar und ich grüße die Teile des Publikums, die zu mir halten. Die anderen grüße ich nicht, aber die, die zu mir halten und gegen Fabian und Christian sind, die mögen mir heute besonders die Daumen drücken.
Aber die drei kannst du jetzt auch noch bei Namen nennen, wenn du schon dabei bist.
Wie ich merke, grüßt mich niemand, aber auch hallo an Sie drei. Und jetzt an unsere Zuhörer, schnallen Sie sich an, gucken Sie nochmal, ob der Herd aus ist, schnallen Sie sich nochmal an und los geht's mit dem Stay Forever Quiz. Auch heute haben wir wieder Fragen aus unserer Community von Patreon und Steady erhalten. Danke dafür. Das Quiz wird in 4 Blöcken gespielt. Wer nach dem 1., 2. und 3. Block am wenigsten Punkte hat, bekommt jeweils einen Joker, mit dem er eine Multiple-Choice-Antwort wechseln darf. Also kommen wir doch gleich zur ersten Frage von Matthias. An welchem Ort spielt das blutige Videospiel Elvira 2 The Jaws of Cerberus von Adventuresoft, in dem man Elvira, verkörpert durch die Schauspielerin Cassandra Peterson, finden muss? A. Im Schloss ihres verstorbenen Onkels Elmo. B. In dem Horrorfilmstudio Schwarze Witwe. C. In der geerbten viktorianischen Villa der Kleinstadt Falwell. Oder D. Im verfluchten Schlosshotel von Dr. Cerberus in den Karpaten. Herr Schmidt, als Gewinner des Live-Quizzes dürfen Sie zuerst antworten.
Ich weiß es natürlich nicht. Ich bilde mir ein, das mit dem verstorbenen Onkel oder irgendeinem sonstigen Familienangehörigen wäre im ersten Teil gewesen. Aber mich hat das Horrorfilmstudio angelacht. Also vielleicht bringe ich das jetzt auch mit dem Waxworks durcheinander, mit dem nächsten Spiel von Horrorsoft. Aber ich habe mich jetzt mal darauf festgelegt. Ich sage, es ist das Horrorfilmstudio Schwarze Witwe.
Herr Käufer.
Ja, ich habe Elvira 2 auf dem Amiga damals gespielt. Ich fand das durchaus auch gut. Ich erinnere mich aber an sehr wenig, außer den Spielanfang, wo ich jetzt sagen würde, das war so ein Echtweltsetting und irgendwas Bodenständiges, also keine Villa und kein Schlosshotel. Ich habe auch das Horrorfilmstudio genommen.
So was Bodenständiges, wie das Horrorfilmstudio.
Ja, was Normales, wo man halt normal dran vorbeiläuft, so tagsüber.
Ja, genau.
Herr Lott.
Ich bin schon an mehr viktorianischen Villen als an Horrorfilmstudios vorbeigelaufen. Aber Fabians und Christians Antwort ist trotzdem richtig. B, es ist das Horrorfilmstudio. Ich glaube, ich habe sogar so eine vage Erinnerung daran, dass da die Props im Horrorfilmstudio dann lebendig werden oder sowas.
Die richtige Antwort ist B wie B-Movie, das Horrorfilmstudio Schwarze Witwe, alle drei einen Punkt.
Sehr gut. Das fängt ja wieder genauso an wie das letzte Mal. Das wird ein spannendes Quiz werden.
Ich habe das Spiel auch durchaus als gut in Erinnerung. Habt ihr das schon mal besprochen? Nein, ne?
Steht auf unserer To-Do-Liste.
Müssen wir aber nochmal machen eigentlich. Eins von denen zumindest.
Die zweite Frage. Welches dieser Sportspiele gibt es nicht? A. Lothar Matthäus Super Soccer. B. Bernhard Langer Golf. C. Phil Taylors Powerplay Darts. Oder D. Steffi Graf Grand Slam Tour. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Also, A gibt's auf jeden Fall. Das ist so ein deutscher Reskin von irgendeinem anderen Fußballspiel, das Lothar Matthäus Super Soccer. Phil Taylors Powerplay Darts, das ist so offensichtlich in der Qualität abfallend gegenüber allen anderen. Deswegen muss es das geben, sonst wäre es so offensichtlich. Jetzt war ich mir bei Bernhard Langer Golf und Steffi Graf Grand Slam Tour unsicher. Ich habe mich für Steffi Graf Grand Slam Tour entschieden, das gab's nicht.
Herr Lott.
Meine Überlegungen sahen genauso aus wie die von Fabian. Lothar Matthäus gibt es. Phil Taylor ist irgendwie zu krass, um nicht echt zu sein. 50-50 zwischen Bernd Langer und Steffi Graf. Aber ich habe mich für Bernd Langer entschieden. Also gibt es immerhin einen, der keinen Punkt kriegt, nehme ich an. Einen von uns beiden mindestens.
Da bin ich ja jetzt das Zünglein an der Waage. Auf wessen Seite werde ich mich schlagen? Denn die Anfänge eurer Überlegungen habe ich genauso auch nachvollzogen. Also ist es Bernhard Langer oder Steffi Graf? Und ich spreche jetzt mit der vollen Autorität des PC-Spielers, der nicht weiß, was links und rechts passiert beim Amiga oder den Konsolenspielen, und sage deswegen, niemals hat Steffi Graf ihr Gesicht für ein Spiel hergegeben. Dementsprechend muss D die richtige Antwort sein.
Herr Schmidt und der Käufer haben recht, es gab kein Spiel mit Steffi Graf. Steffi Graf hat nicht nur den Grand Slam geholt, sondern sogar den Golden Slam, in dem sie in einem Jahr, nämlich 1988, alle vier Grand Slam Turniere gewann und auch noch Gold bei Olympia. Aber leider gab es kein Spiel mit Steffi Graf.
Ich fand Christians Begründung richtig schön, dass du gesagt hast, Steffi Graf hätte ihr Gesicht nicht dafür hergegeben, weil meine Herleitung war ein bisschen trauriger, dass ich dachte, es gab überhaupt gar keine Sportspiele früher, bei denen eine Frau das Testimonial war, oder fällt euch irgendeins ein?
Das ist mal eine gute Beobachtung. Mir fällt aus dem Stegreif auch überhaupt kein Sportspiel ein aus der Ära, wo eine Frau drauf gewesen wäre. Also ich fürchte, du hast recht. Aber Fabian, wir pumpen jetzt trotzdem mal unsere Faust in die Luft und ich denke, wir machen das unter uns aus heute, ne, mit dem Titel.
Das glaube ich.
Herr Lott, ein Punkt bis jetzt, und Herr Schmidt und Herr Käufer haben jeweils 2 Punkte nach 2 Fragen. Die dritte Frage. Welcher Schauspieler ziert, vermutlich unfreiwillig, das Cover vom Atari VCS-Spiel Nummer 16? Die Atari VCS-Spiele hatten ja so Nummern drauf. Ich kann den Titel des Spieles jetzt nicht nennen, weil es dann vielleicht etwas einfacher wäre. Aber ist es A. Arnold Schwarzenegger, B. Chuck Norris, C. Clint Eastwood oder D. Sylvester Stallone?
Was er wieder für Geräusche macht, der Lord. Es ist Musik in meinen Ohren.
Boah, wie soll man das denn wissen? Wisst ihr das?
Klar.
Natürlich wisst ihr das.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ja, ich rate ja zuweilen, wie alle Leute, nur dass ich es offen sage, weil ich so stolz bin auf meine Ratefähigkeiten. Und hier rate ich mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 25%, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung und auch gar keine ganz schlaue Herleitung. Ich habe mal A genommen, Arnold Schwarzenegger ist so gut wie jeder andere der Actionhelden auch. Ich habe gedacht, vielleicht sind wir da schon Anfang der 80er und Arnold Schwarzenegger hat auch so eine Phase gehabt, so ausgehend aus den 70ern, vielleicht Conan oder einen dieser Actionfilme Anfang der 80er, vielleicht war er das.
Herr Schmidt.
Der Lott war dem Richtigen schon auf der Spur. Das VCS ist ja 77 auf den Markt gekommen und Spiel Nummer 16 muss ja dann in den späten 70ern sein. Da sind wir sicher noch nicht in den 80ern. Und ich würde sagen, da hat noch niemand Schwarzenegger, Stallone oder auch Chuck Norris auf der Uhr. Das wird irgendein Westernspiel sein und da ist Clint Eastwood vorne drauf. Also das wäre mein Tipp.
Herr Käufer.
Ja, okay. Also ich habe nur geschwankt zwischen Schwarzenegger und Stallone, weil ich mich ein bisschen durch Contra habe inspirieren lassen, was wir, glaube ich, mal besprochen haben und wo quasi beide auf dem Cover waren. Und ich habe gedacht, das muss irgendjemand sein, der sich durch sehr viele Muskeln auszeichnet. Typ mit Muckis, vielleicht noch eine Knarre in der Hand, und dann waren Chuck Norris und Clint Eastwood für mich irgendwie raus, weil die dafür nicht so stehen. Ich habe mich dann für Sylvester Stallone entschieden an der Stelle.
Das Spiel kam 1979 raus und hieß Outlaw und auf dem Cover sieht man eindeutig Clint Eastwood.
Ja, sehr gut, Christian.
Viel gespielt, schönes Spiel.
Sehr gut hergeleitet.
Was ist das erste Nintendo-Spiel, in dem Mario und Link zusammen zu sehen waren? A. The Legend of Zelda Link's Awakening, B. Mario Party, C. Super Smash Bros. Oder D. Tetris.
Herr Schmidt,
Ihre Antwort bitte.
Ach, keine Ahnung, ich kann mir echt schwer vorstellen, dass in einem Zelda-Spiel wie Link's Awakening Mario auftaucht, noch nicht mal als Cameo. Und in Tetris tauchen noch überhaupt keine Figuren auf? Oder ist das NES-Tetris oder sowas, was ich nicht kenne? Ich hätte jetzt gesagt, das wird schon Super Smash Bros. Sein, oder? Das ist doch die safe Bet.
Herr Käufer.
Ja, ich hoffe, dass wir hier jetzt nicht in so einen Definitionsstreit laufen, weil ich hätte normalerweise vielleicht zu Link's Awakening tendiert. Ich habe dann aber Tetris genommen, also Mario Party und Smash Bros. Sind viel zu neu dafür. Wenn aber Link's Awakening richtig ist, weil Mario da irgendwo auf einem Bild oder in irgendwas auftaucht, dann wäre auch schon Link to the Past richtig gewesen, weil da ist er auch auf einem Bild an der Wand zu sehen in einem Haus. Wir haben das mal, glaube ich, besprochen und da war das mindestens mal in der Trivia-Folge drin.
Stimmt.
Dann kann es nur Tetris sein, weil Link's Awakening neuer ist als das andere.
Super Herleitung, das muss es sein.
Na Lott.
Ja, ich habe auch hilflos Super Smash Brothers genommen. Aber Tetris ist natürlich gut hergeleitet. Welches so nicht drauf gekommen? Gab es nicht ein Mario Brothers Spiel, aber das war erst später, oder? In dem Link vorkommt? Oder ist das erst später?
Es gibt so ein Remix-Spiel, wo andere Figuren in anderen Nintendo-Spielen auftauchen, ja, aber das ist nochmal viel später.
Die Frage war von Konstantin und die vorigen Fragen übrigens von Matthias. Die richtige Antwort ist tatsächlich Tetris. Herr Käufer hat recht. Im originalen Tetris auf dem NES bekommt man, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht, einen Endscreen, in der verschiedene Nintendo-Charaktere dargestellt werden. Unter anderem sieht man dort die Mario Brothers, man sieht Samus, man sieht Bowser, man sieht sogar Kid Icarus und Donkey Kong und auch Link. Also ist hier der erste Moment, in dem Link und Mario zusammen in einem Spiel zu sehen sind. Herzlichen Glückwunsch. 3 Punkte Herr Käufer, 3 Punkte Herr Schmidt und 1 Punkt Herr Lott.
Das ist ein verdienter Punkt für Fabian.
Dankeschön, aber sehr schöne Frage. Ich habe den Screen noch nie gesehen, weil natürlich wie jeder kenne ich das Gameboy-Tetris und nicht das NES-Tetris.
So, nun zur finalen Frage des ersten Blockes. Ich spiele Ihnen eine Geräuschkulisse vor. Ich habe die Geräuschkulisse in 4 verschiedenen Versionen vorliegen und mit jeder Version kommen mehr Geräusche dazu. Ich spiele zuerst die erste, dann die zweite, die dritte und dann die 4. Variante. Wer mir schon beim ersten Mal sagt, welches Spiel es ist, bekommt 3 Punkte. Wer mir beim zweiten oder beim dritten Mal sagt, welches Spiel es ist, bekommt 2 Punkte und wer es beim 4. Mal weiß, 1 Punkt. Achtung, Sie können mir die Antwort natürlich verdeckt schreiben und Sie können Ihre Antwort auch zurücknehmen, falls eine neue Version vorgespielt wird und mir die Antwort nochmal schreiben. Ist kein Problem, Sie kriegen dann halt nur die Punkte für die dementsprechende Version, wo Sie mir Ihre Antwort gegeben haben. Alles klar?
Also wir können jetzt nach jedem Mal safe ein Spiel da reintippen, egal ob es richtig ist oder falsch.
Richtig.
Okay.
Wenn Sie aber Ihre Antwort wechseln, weil Sie unsicher sind und von der richtigen vielleicht auf die falsche wechseln, dann ist natürlich Pech. So, die erste Version kommt hier.
Da war schon ziemlich viel Sound drin, würde ich sagen.
Mach ich weiter, ich habe keine Idee.
Die zweite Version.
Ich kenne das.
Ah, da wird schon aufgeregt geschrieben. Und hier kommt die dritte.
Ja, ich werde meins nicht mehr ändern jetzt.
Ich habe bisher noch jedes Mal meine Meinung geändert. Mal schauen, was jetzt passiert.
Was?
Wollen Sie noch eine Sekunde, Herr Lott?
Nee, ich weiß es halt einfach nicht. Alles gut.
Und jetzt die finale Version. Gut, dann, Herr Schmidt, was haben Sie am Anfang gedacht, was es ist und worauf sind Sie dann gekommen am Ende?
Nach dem ersten Mal dachte ich, es sei Ultima Underworld. Dann, als die Soundsamples dazu kamen, die Sprachsamples, dachte ich, es sei Tomb Raider. Und dann beim dritten Mal war ich mir jetzt sicher, es muss Quake sein.
Herr Käufer.
Mir kam beim ersten Mal schon sehr viel bekannt vor. Nach dem zweiten Mal habe ich dann auch Quake eingegeben und ich bin mir auch also wirklich so 99% sicher, ich habe das so oft auf so vielen Systemen gespielt, das muss schon Quake sein.
Und Herr Lott?
Ja, ich spiele ja Spiele ohne Sound oft, also ich mache das auch aus, insbesondere wenn sie so unheimliche Sounds machen wie Quake. Oder stellen sie ganz leise, deswegen fand ich das sehr schwierig. Ich wusste immerhin nach dem ersten sofort, dass es ein Ego-Shooter ist. Hatte ich gar keinen Zweifel dran und habe aber keine Schussgeräusche gehört. Das hat sich aber angehört wie ein Ego-Shooter. Deswegen habe ich lange gedacht, das wäre Hexen oder Heretic oder so. Und erst als ich dann so einen maschinengewehrartigen Sound gehört habe beim dritten, bin ich ein bisschen unsicher geworden in meiner Einschätzung, dass es Heretic sein muss oder Hexen. Und bin erst im vierten, im letzten finalen Ding zu Quake gewechselt, wie alle anderen auch, aber halt später als ihr.
Das hat ihn aber trotzdem einen Punkt beschert und den anderen beiden 2 Punkte. Quake ist nämlich richtig. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei dem Hörer Bleißer bedanken, der diese Sound-Samples zusammengestellt hat. Der Endstand der ersten Runde, Herr Lott 2 Punkte und Herr Käufer und Herr Schmitz jeweils 5 Punkte. Damit bekommt Herr Lott einen Joker.
Jetzt habe ich mich so angestrengt, den Joker zu bekommen. Ich glaube, ich habe ein bisschen overachieved beim Joker kriegen.
Es war eine taktische Meisterleistung.
Ja, 4 Punkte hätte ich mir erlauben können. Jetzt habe ich aber so sicher den Joker haben wollen. Naja, egal.
Naja.
Jetzt habe ich ihn aber immerhin.
Du hast das gut gemacht, Gunnar.
Kannst du gerne noch einen holen, wenn du möchtest.
Block 2. Die erste Frage kommt von Sanctus. Wie viele Disketten hatte Indiana Jones and the Fate of Atlantis auf dem Amiga? A. Es erschien gar nicht für den Amiga. B. 8, C. 11 oder D. 19. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Es waren C. 11 Disketten.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich habe 8 genommen, also 8 oder 11 war schon klar. Also erstmal die erste Frage, die A-Version ist unsinnig, das erschien auf jeden Fall für den Amiga. 19 Disketten hatte kein Spiel, D ist also falsch, es muss also C oder B sein. Und ich habe B genommen und jetzt, wo Fabian 11 sagt, kommt mir 11 viel klarer vor. Und ich möchte einen Joker ziehen und auf Fabians Antwort wechseln.
Herr Schmidt.
Es waren 11 Disketten.
Also ich habe gar keine Herleitung gemacht.
Ich auch nicht, ich weiß es auch nicht.
Natürlich waren es 11, das weiß jedes Kind.
Die Antwort ist richtig, es sind 11 Disketten. Damit hat es übrigens genauso viel Disketten wie Monkey Island 2. Und tatsächlich gab es auf dem Amiga, Herr Lott, ein Spiel mit 19 Disketten. Und zwar Bing.
No way, das habe ich auch gehabt. Das hatte 19 Disketten?
Ja, und das brauchte eine Festplatte.
Ah, daran lag es wahrscheinlich.
Die nächste Frage von Thorsten. Die Figur der Spezialagentin Tanja aus der Alarmstufe Rot-Serie wurde in den Videoszenen der ersten 3 Teile von jeweils einer anderen Darstellerin verkörpert. Welche Darstellerin spielt die Figur Tanja nicht? A. Jenny McCarthy, B. Carrie Wurer, C. Lynn Littier oder D. Tara Reid? Hört Ihre Antwort bitte.
Meine Antwort ist A, Jenny McCarthy. Ich bin bei den anderen nicht so sicher, aber ich kann mich sicher an Tara Reid erinnern. Das ist, glaube ich, die bekannteste von denen. Ich habe so ein vages Gefühl, dass Wura ein Name ist, der mir bekannt vorkommt. Und woher soll ich den kennen? Wura. Und Lynn Littier und Jenny McCarthy, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Jenny McCarthy war. Also A.
Herr Schmidt.
Das ist ja lustig, weil ich kann mich ziemlich genau an Jenny McCarthy erinnern, aber nicht an Tara Reid. Also, möglicherweise kann ich diese Frauen aber auch schlecht auseinanderhalten. Nein, ich glaube, Tara Reid war doch damals in praktisch jedem Trash. Warum also nicht auch in Alarmstufe Rot? Aber ich glaube nicht. Das ist das eine Ding, was in ihrem Portfolio fehlt. Kari Wura ist auf jeden Fall Tanja gewesen. Lynn Littier sagt mir nix, aber das bedeutet für mich, dass Lynn diejenige gewesen sein muss, die Tanja im ersten Alarmstufe Rot verkörpert hat, wo sie noch keine bekannten Leute gecastet haben. Also ich denke, Tara Reid war nicht dabei.
Nein, Christian, wenn du jetzt recht hast und das ist das einzige Scheißspiel, in dem die Reid nicht vorgekommen ist, das war das erste, wo ich gedacht habe, das ist sicher. Ah, scheiße.
Herr Käufer.
Ja, ich bin ja nicht so drin, was die Fortsetzung von Command & Conquer angeht. Ich kannte weder Kari Wura noch Lynn Littier. Und dann habe ich gedacht, so völlig unbekannte Namen, die nimmst du natürlich nicht rein, wenn die da nicht mitgespielt haben. Und dann war ich auch bei A und D. Ich konnte dann nur raten, jetzt muss mir einer von euch sagen, wann sind denn die Alarmstufe Rot-Spiele erschienen, die ersten drei?
Das erste müsste 96 gewesen sein. Mhm. Das zweite 2000, glaube ich. Das dritte irgendwo 2002, 2003, grob geschätzt, irgendwie mit dem Dreh.
Okay, ich hätte die alle in den 90ern verortet und habe dann gedacht, da ist Tara Reid noch zu jung, weil sie ja dann erst durch American Pie bekannt wird nach der Jahrtausendwende. Aber gut, das ist jetzt kein Argument, habe ich gerade schon gemerkt. Ich habe auf jeden Fall dann D, Tara Reid, genommen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Tara Reid hat noch nie in einem Command & Conquer Spiel mitgespielt, ja, sondern hauptsächlich in amerikanischen Teenager-Trash-Komödien, wie zum Beispiel American Pie. Völlig richtig.
Und bei Alone in the Dark.
Bei dem Film, meinst du?
Ja.
Ach ja, natürlich. Ja, ja, bei allen Trash.
Außer bei Alarmstufe Rot.
Außer bei Alarmstufe Rot, wie jeder weiß.
Hat sie dieses Karrieresprungbrett ausgelassen.
Im Gegensatz zu Jenny McCarthy.
In welchem Teil hat denn Jenny McCarthy die gespielt?
Muss ja dann der dritte gewesen sein.
Hm. Ich kann diese Frauen alle auch nicht unterscheiden, glaube ich.
Die nächste Frage von Thorsten. In dem Jump'n'Run Traps and Treasures von Starbyte ist der Schiffskapitän Flynn auf der Suche nach seiner entführten Mannschaft. Welches der folgenden Gebiete bereist er dafür nicht? Die Nadelöhrlagune, ein Piratenschloss, die Schädelgrotte oder den Smaragdwald?
Was? Was ist denn das für eine Frage? Was ist das überhaupt für ein Spiel?
Das Spiel Traps and Treasures von Starbyte mit dem Kapitän Flynn. Herr Schmidt.
Er besucht nicht das Piratenschloss, denn Piraten haben keine Schlösser.
Herr Käufer.
Ja, schade, ich hatte auf eine bessere Begründung von Christian gehofft. Das war ja offensichtlich ein Gag.
Das passt dir daran nicht.
Ich habe das auch genommen, aber ich muss kurz hier einmal einwerfen bei der Frage. Die ist funny, weil ich kenne mich mit Jump'n'Runs eigentlich sehr gut aus. Ich kenne aber weder Traps and Treasures, noch kenne ich die Firma Starbyte, noch weiß ich, dass der Kapitän Flynn gehießen hätte. Und erst recht kenne ich keins der Spielgebiete in diesem Spiel. Habe aber zumindest, um noch ein bisschen eine Herleitung zu machen, gedacht, naja, Lagune und Grotte, das sind irgendwie Sachen, wo man vielleicht noch mit einem Schiff hinfahren kann. Der ist ein Kapitän. Den Smaragdwald habe ich dann nur ausgeschlossen, damit nicht wieder die richtige Antwort ist. Und so bin ich beim Piratenschloss gelandet.
Sehr gut.
Und Hallot.
Ich habe die Schädelgrotte C. Ich habe eine ganz vage Erinnerung, dass das ein Amiga-Spiel ist oder dass es eine Amiga-Version gab. Und Starbyte ist natürlich eine deutsche Firma. Und dass es eher so einen Comedy-artigen Anspruch hat. Aber ich habe natürlich gar keine Erinnerung daran, was da passiert ist. Ich finde eigentlich, dass Smaragdwald ganz offenkundig nicht nach Piratenspiel klingt. Und alle anderen schon. Aber dann dachte ich, das ist so offensichtlich, Smaragdwald zu nehmen. Weil Smaragdwälder gibt es ja in jedem zweiten Spiel übrigens. Und ich dachte, dann nehme ich mal andersrum, das, wo man eigentlich logisch hingehen müsste, wenn man ein Piratenkapitän ist. Weil in Schädelgrotten verliert man halt mal seine Mannschaft. Also C.
Also, sie haben alle drei nicht recht.
weil es ist ja klar, dass niemand dieses Spiel kennt oder das gespielt hat. Aber ich dachte, die Hinweise, dass es hier um einen Kapitän geht und irgendwas mit Piraten reicht, um natürlich Smaragdwald auszuschließen, weil der von allen vier Begriffen am wenigsten mit Piraten zu tun hat. Aber leider haben sie ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht und alle drei falsch.
Wie lustig, dass ihr beide mit D geliebäugelt habt, aber euch dann strategisch dagegen entschieden habt. Ah, das ist mir ein Trost.
Da macht man mal Antworten, die schön herleitbar sind und dann wird es einfach torpediert, das Quiz.
Wir trauen dir einfach nicht mehr, Quizmaster. Das hast du leider verpatzt.
So, zur Strafe schreiben Sie mir jetzt alle Spiele mit dem Wort Bio im Namen. Maximal 6 Punkte gibt's für jedes Spiel ein. Wenn Sie ein Spiel schreiben, was nicht existiert, gibt's einen Punkt Abzug. Los geht's.
Wer als erster fertig ist, sagt Stopp, oder? Stopp!
Wenn zwei Leute Stopp gesagt haben, dann sage ich dem dritten Mal, er soll sich beeilen.
Oh Mann, ich bin schon längst fertig, während die noch beim zweiten Wort rumtippen.
Außerdem haben dann auch die Leute zu Hause beim Hören auch ein bisschen Zeit zu überlegen, nachzudenken. So, Herr Käufer, beeilen Sie sich mal ein bisschen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stifte weg!
Ja.
Das ist die eine Frage, die mich um den Sieg jetzt bringen wird.
Also, Herr Käufer, lesen Sie doch mal vor, was Sie aufgeschrieben haben.
Also, ich bin sehr schnell gekommen auf Bioshock. Ich bin auch schnell gekommen auf Biohazard.
Ah, wie dumm, das hab ich nicht. Bin ich blöd.
Danach ist mir nichts mehr eingefallen. Dann habe ich in den letzten 3 Sekunden einfach random irgendwelche Wörter mit Bio drin runtergetippt. Sowas wie Biopsy, Biomes, also wie die Biome, und Bioboy.
Okay, haben Sie aber zugehört, als ich am Anfang gesagt habe, dass wenn Spiele genannt werden, die nicht existieren, es wieder Punkteabzug gibt?
Oh nee, das habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen.
Leider müsste ich Ihnen jetzt minus einen Punkt geben, Herr Käufer.
Oh.
Tut mir leid.
Oh, das ist ja hart.
Herr Lott.
Also ich hatte Bioshock logischerweise, dann hatte ich Biosys, das haben wir in Staff Forever gespielt, dann hatte ich einen Blackout, dann ist mir nichts mehr eingefallen, dann habe ich einfach Biology 101 hingeschrieben in der Hoffnung, dass es so ein Spiel gibt, weil das ist ja so logisch, dann ist mein Hirn zurückgekehrt, dann ist mir Biosynthetica eingefallen, das ist ein upcoming Spiel auf Steam, von dem ich neulich einen Trailer gesehen habe, glaube ich, dann habe ich gedacht, Bioshock 2 und 3 gab es ja auch und dann ganz zuletzt in letzter Sekunde ist mir noch Bioforge eingefallen. Das hätte mir als erstes einfallen müssen.
Aber Bioshock 2 und 3 zählen nicht, sonst hätte ich noch 12 Resident Evil Spiele aufgezählt.
Ja, hättest du es halt gemacht.
Hätten sie es halt gemacht, ja.
Nee. Das hätten wir vorher sagen müssen.
Ich habe nicht gesagt, Fortsetzungen zählen nicht. Ich muss aber sagen, es gibt keinen Bioshock 3. Es gibt Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite.
Ja, ich würde da gnadenlos einen Punkt abziehen. Als Unparteiischer.
Bioshock 1 Punkt, Biosys 2 Punkte. Bioshock 2, 3 Punkte. Bioshock 3, wieder ein Punkt Abzug, 2 Punkte.
Was ist mit Biology 101?
Biology 101 gibt es tatsächlich. Das Internet sagt mir gerade, es ist ein Nischen-Genetic-Survival-Game. Ja, also da hat er richtig reingeraten, der Herr Lott. So, und Biosynthetica gibt es auch. Und natürlich Bioforge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Punkte. Hallo.
Ja, Moment, er kann übererfüllen.
Ich habe gesagt, es gibt maximal 6 Punkte. Und für jedes falsche Spiel einen Punkt Abzug. Das sind die Regeln. Herr Schmidt.
Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite, Biohazard, Bioforge, Biomanners. Das Apogee-Ding.
Sehr gut. 6 volle Punkte. Und am liebsten würde ich ja einen Bonuspunkt geben, weil mal hier jemand Biomanners genannt hat. Aber Bonuspunkte gibt's nicht.
Wieso denn Biomanners? Was ist denn da so toll dran? In welcher Art ist das besser als Biology 101?
Weil man da einen Held spielt, der einen dicken, schwarzen Schnauzer hat und mit einer Schrotflinte durch die Gegend springt. Bestes Spiel.
Und weil es die Commander Keen Engine benutzt.
6 Punkte, Herr Schmidt. 6 Punkte, Herr Lott. Minus 1 Punkt, Herr Käufer. Ein kleiner Zwischenstand. Herr Käufer 6 Punkte. Herr Lott 8 Punkte. Und Herr Schmidt 13 Punkte. Thank you.
Die nächste Frage kommt von einem Gast und die hören Sie hier.
Schätzt doch einmal, wie lange würde es dauern, mit dem ersten kommerziell verfügbaren Computermodem eines der größeren modernen Steam-Spiele herunterzuladen? Sagen wir mal Starfield mit allen heute verfügbaren Zusatzinhalten.
Also für Sie noch zwei kleine Hinweise, damit es nicht ganz zu kompliziert wird. Starfield hat ungefähr 133 Gigabyte vollständig und das erste kommerziell verfügbare Modem ist ungefähr so groß wie eine Konsole auf der Brücke der Enterprise. So, ich habe drei Antworten erhalten, Herr Schmidt.
Ich habe am Anfang noch versucht, das irgendwie zu rechnen, bin davon ausgegangen, dass dieses erste kommerziell verfügbare Modem vermutlich ein 300 Baud Modem gewesen sein wird, wenn überhaupt. Und 300 Baud sind, glaube ich, Bits pro Sekunde. Aber da hört schon auf und dann habe ich irgendwann aufgegeben und habe einfach gesagt, das werden Jahre werden es sein. 4 Jahre, 8 Monate, um genau zu sein.
Ich muss mich dann wahrscheinlich irgendwann verrechnet haben, weil ich schon mit einer höheren Geschwindigkeit im Rechnen gestartet habe. Und dann habe ich es irgendwann so im Kopf überschlagen. Ich bin bei 28 Jahren gelandet.
Im Kopf überschlagen. Lott?
Nicht schlecht. Ich bin ziemlich oft, glaube ich, habe nur 200 Tage. Ich glaube auch, das erste kommerzielle Modem muss ein 300-Baud-Modem gewesen sein. Ich glaube, die davor, die waren nicht kommerziell erhältlich, zumindest mal nicht in Deutschland oder so. Und Baud sind gleich Bit, vereinfacht gesagt. Das ist auch richtig. Und dann war es mir zu kompliziert mit Kilobit und so, bin ich nicht mehr bis zu Gigabyte gekommen. Wahrscheinlich ist das mit den Jahren realistischer als meine 200 Tage.
Die richtige Antwort von Herrn Thomsen hören wir hier.
Das erste kommerziell erhältliche Computermodem war das Bell 101 von 1958 und das schaffte 110 Bits pro Sekunde. Starfield hat nach heutigem Stand mit allen Sprachpaketen bei Steam ein Downloadvolumen von 133 Gigabyte. Das sind rund 1 Billion Bits. Und das dauert mit dem Bell-Modem 307 Jahre. Hat man also gleich nach dem Erscheinen des Spiels im Jahr 2023 mit seinem bewährten Bell-Modem den Download begonnen, dann braucht dieser Download noch bis zum Jahr 2330. Was zufällig genau das Jahr ist, in dem Starfield spielt. Womit dann alles umsonst war, denn dann kann man ja auch einfach selbst ins Raumschiff steigen.
So, Herr Käufer hat recht. Herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen einen Punkt. Damit ist der Stand. Herr Käufer hat 7 Punkte, Herr Lott hat 8 Punkte und Herr Schmidt 13 Punkte. Herr Käufer, Sie bekommen den Joker, den Sie in den nächsten Blöcken einsetzen können. Aber Achtung, bitte nur bei Multiple-Choice-Fragen. Danke auch an Herrn Thomsen natürlich für die Antwort. Übrigens hat der Thomsen mir noch eine extra Trivia geschickt. Falls man ein herkömmliches Modem benutzen würde, was man in den 90ern benutzt hat, würde es nicht mehr 307 Jahre dauern, sondern mit einem 56K-Modem ungefähr nur noch 7 Monate.
Na dann, der Fortschritt.
Die nächste Frage von Florian. Welcher der folgenden Snacks kann in Symphony of the Night für HP konsumiert werden? A. Chips, B. Erdnüsse, C. Gummibärchen oder D. Marshmallows?
Das haben wir doch gespielt, Fabian.
Ja. Wieso wissen wir das denn nicht, Christian?
Ja, das frage ich mich auch gerade. Warum kommt mir das nicht bekannt vor? Snacks, ja.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich bin kein Freund der Symphony of the Night Spiele.
Es gibt doch nur eins.
Ja, das hört man, dass du kein Freund davon bist.
Tja, ich bin kein Freund der Castlevania-Spiele und habe nicht mal Symphony of the Night groß gespielt, nur mal so reingespielt, gemerkt, dass es nicht mein Spiel ist und bin wieder rausgegangen. Und deswegen rate ich hier mit einer 25% Chance, aber durchaus mit einem educated guess. Ich glaube, Gummy Bears sind außerhalb Deutschlands nicht so ein beliebter Snack. Chips und Erdnüsse, also Crisps dann vielleicht im englischen Sprachraum oder so, sind auch nicht so. Ich würde sagen, Marshmallows sind eine viel prototypischere Süßigkeit. Es müssen Marshmallows gewesen sein.
Herr Schmidt.
Also wenn die Frage lauten würde, welche der folgenden Snacks hat Christian Schmidt konsumiert, während der Symphony of the Night gespielt hat, dann wäre alles richtig. Aber das war ja leider nicht die Frage. Und ich stimme Gunnar zu, Gummibärchen, glaube ich, kennt man in Japan weniger. HP allerdings, also Lebensenergie, bekommt man nicht aus Marshmallows, weg damit. Erdnüsse oder Chips ist ja fast das Gleiche. Da bin ich dann auf die Darstellbarkeit in der Grafik gekommen. Fitzelige kleine Erdnüsse, no way. Es muss eine gut erkennbare, vielleicht sogar rote Chipstüte sein. Auch wenn ich mich jetzt nicht an sowas erinnern kann, aber dementsprechend ist meine Antwort A, Chips.
Herr Käufer.
Ich bin wie Gunnar bei D gelandet, bei den Marshmallows, weil ich darüber nachgedacht habe, was man am ehesten so im Menü noch visuell abbilden kann, weil das ja immer irgendeinen kleinen Böppel haben muss. Da habe ich gedacht, Marshmallows waren am einfachsten in Form eines weißen Blobs irgendwie abzubilden.
Ja, aber bei Symphony of the Night hat man aber auch immer per Text eingeblendet bekommen, was man da aufgesammelt hat. Also ist es vielleicht nicht so wichtig, dass die Lesbarkeit so deutlich ist, denn es ist nämlich tatsächlich B, eine Erdnuss, die man übrigens ausrüsten musste, in die Luft werfen musste und dann im richtigen Moment fangen konnte, um 50 Lebenspunkte wiederzubekommen.
Ach, warte mal, eine Erdnuss. Es ist eine Erdnuss, von der wir hier reden, nicht mehrere. Ja, wenn das da gestanden hätte, dann hätte ich sofort gewusst.
Sie können natürlich mehrere Erdnüsse haben, aber sie werfen halt nicht alle gleichzeitig in die Luft, sondern nur eine und fangen sie dann.
Das wäre mir so oder so nicht eingefallen. Ah.
Die nächste Frage von Mark. Fenimore Fillmore ist der Held zweier Western-Point-and-Click-Adventures von Rivestronic von 1996 und 2004. Der erste Teil dreht sich um die Suche nach einem verschollenen Schatz. Drei Schädel einer vergangenen mesoamerikanischen Kultur sind dafür entscheidend. Wie heißt diese Kultur? A, die Inka, B, die Maya, C, die Wichita oder D, die Tolteken?
Wenn das jetzt eine Fangfrage ist, das wird doch keine Fangfrage sein.
Eine Frage, um Punkte zu fangen, meinen Sie wohl. So, Herr Schmidt.
Also, das ist ein italienisches Spiel von Rivestronic. Und wir waren früher immer in Italien in Urlaub und sind da auch gerne in Eisdielen gegangen. Und in diesen Eisdielen, da gab es sehr, sehr viele Sorten, also viel mehr, als man das hierzulande kennt. Deswegen waren das sehr viele Eissorten nebeneinander, sehr breite Eistheken. Anders gesagt, es waren tolle Theken. Und dementsprechend ist D, Tolteken, die richtige Antwort. Vielleicht aber auch deswegen, weil der Untertitel des Spiels Three Scars of the Toltecs im Englischen ist.
Aha, das ist ja interessant. Vielleicht ist das ja eine gute Herleitung für Herrn Käufer, der noch seinen Joker hat. Herr Käufer, was haben Sie für eine Antwort?
Ich habe irgendwie gedacht, auch wenn es da nicht in dem Text auftaucht, dass diese Spiele eigentlich irgendwie The Westerner oder sowas hießen. Und hätte auch gedacht, Three Skulls of the Toltecs war der Untertitel von einem dieser Spiele.
Und Herr Lott?
Ja, ich bin schon auch auf die Three Skulls of the Toltecs gekommen. Und ich hatte dann ganz kurz so ein Vibe von, hieß das Spiel nicht The Westerner? Ist Skulls of the Toltecs etwa der zweite Teil? Und das ist in der Falle hier. Und im ersten Teil reist er zu den Mayas, die ja bekanntlich im Westen leben. Was weiß ich. Nee, ich habe auch D genommen, Toltecs, wird schon stimmen.
Ja, Sie haben alle drei recht. Das erste Spiel hieß einfach nur Three Skulls of the Toltecs. Und das zweite Spiel hieß The Westerner.
Ah.
So, eine Frage von Markus. Das Vectrex ist eine Spielkonsole mit eingebautem Vektorbildschirm, die Anfang der 1980er Jahre veröffentlicht wurde. Welches Spiel war bei jedem Vectrex-Videospielsystem fest eingebaut? Space Invaders, Berserk, C Mindstorm oder D Pole Position? Herr Käufer, was haben Sie?
Ja, also mein Onkel Jochen, der hat uns ja schon mal bei der Dragon's Lair-Folge ausgeholfen. Der hatte früher viel so alte Hardware zu Hause. Der hat auch einen Vectrex besessen, was ich da häufiger mal gesehen habe und da irgendwas drauf gespielt habe. Und das war nicht Pole Position und nicht Space Invaders. Wir waren jetzt unsicher bei B und C. Ich habe dann C Mindstorm genommen.
Herr Lott.
Ja, keine Ahnung. Also das bekannteste Spiel, auch das einzige, was mir so richtig sofort vor Augen stand, ist Berserk. Also B. Das ist doch aber eine Arcade-Umsetzung und ich hatte gedacht, das ist eher so ein Spiel, das sie separat rausgebracht haben. Und Mindstorm und Pole Position sind schon auch Spiele für das Vectrex, aber ich dachte auch jeweils separate Spiele. Und dann dachte ich, welches stumpfe Spiel, das keinen Wert mehr hat kommerziell, das schon tausendmal irgendwo anders gewesen ist, baut man denn fest ein, damit man die anderen coolen Spiele noch verkaufen kann? Und dann ist es eine alte Lizenz wie Space Invaders, dachte ich. Passt aber gar nicht so richtig zum Vectrex, weil das Vectrex hat ja diese Vektorgrafik. Das passt gar nicht zu dem Spielprinzip von Space Invaders, fällt mir jetzt auf.
Und Herr Schmidt?
Ja, wenn man eines ausschließen wollte, dann würde ich auch sagen, es ist Space Invaders, weil das ja von der Vektorgrafik gar nicht profitiert. Ich weiß auch nicht viel über das Vectrex. Ich habe nie eins besessen, geschweige denn auf einem gespielt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Lizenztitel war, den die da fest eingebaut hatten, sondern ich bin bei Fabian, das müsste Mindstorm gewesen sein.
Die Antwort ist richtig. C. Mindstorm, eine Version von Asteroids. Ja. Schmidt und Herr Käufer haben recht und bekommen einen Punkt. Die nächste Frage von Markus. In dem 1990 erschienenen Grafik-Adventure King's Quest V Absence Makes the Heart Go Yonder von Sierra wird unser Protagonist King Graham von einer sympathischen sprechenden Eule begleitet. Wie heißt die sprechende Eule? Cedric, Mortimer, Percival oder Theodore?
Eine Christian-Frage. Wie schön.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich bin kein ganz großer Fan der Sierra-Spiele und habe ja bekanntermaßen die King's Quest-Serie gar nicht gespielt. Ich habe sie in meiner Jugend übersprungen und jetzt zu Stay Forever-Zeiten habe ich sie nicht gespielt, weil wir noch keine Folge darüber gemacht haben und ich mich aufsparen will in meiner Unschuld, bis wir darüber sprechen und dann nicht heimlich das schon vorher gespielt haben.
Ja, klar.
Aber in dem King's Quest-Universum gibt es eine sprechende Eule namens Cedric, da bin ich ganz sicher. Das meine ich, hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Obwohl aber Mortimer, Percival und Theodore auch großartige Eulennamen sind, das muss man schon mal sagen.
Herr Schmidt.
Ihr hattet doch gerade erst über eine sprechende Eule geredet bei Ocarina of Time, oder? Wie hieß denn die nochmal?
Oh ja, wie schlimm.
Ah, wie hieß die denn nochmal, Gunnar?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das verdrängt.
Weil ich dachte, sind das am Ende alles Namen von sprechenden Eulen in Spielen?
Wahrscheinlich.
Und man kann das irgendwie über den Ausschluss herleiten. Musste ich in dem Fall nicht, weil ich mir sicher bin, es ist A, Cedric.
Idealer Joker-Moment, Fabian.
Dann will ich meinen Joker an der Stelle einsetzen.
Oh, so sicher bin ich mir auf einmal gar nicht mehr.
Dann verlasse ich mich auf Gunnar.
Der gerade noch gesagt hat, er steckt nicht so tief drin in King's Quest, wie er übrigens auch in Castlevania nicht so tief drin steckt. Und was weiß ich, in welchen anderen Spielen noch.
Herr Käufer, nur zur Sicherheit, auf welche Antwort gehen Sie?
Auf die, die Gunnar und Christian auch beide genommen haben. A. Cedric.
Die Antwort ist richtig. Es ist Cedric. Allein. Punkt. So, der dritte Block nähert sich dem Ende. Es kommt jetzt noch eine Frage, wo Sie wieder sechs Sachen nennen können, von einem Gast. Die Frage kommt hier.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen von Stay Forever, liebes Publikum von Stay Forever, hallo, ich bin's, der André von gamespodcast.de. Dankeschön. Bitte beruhigen Sie sich. Kriegen Sie sich in den Griff, meine Damen und Herren. Also, bin hier, um eine Gastfrage zu stellen und hier ist sie auch schon. Das Cover von The Secret of Monkey Island, IBM PC-Version. Liebe Teilnehmenden, ihr alle kennt es. Ihr seid Retro-Experten. Es war eure Folge 45 aus dem Jahr 2015, quasi vorgestern für euch. Dementsprechend das jetzt bitte mal präsent machen, abrufbereit, denn jetzt kommt die Frage. Welche einzelnen Bildelemente, Gestaltungselemente auf diesem Cover könnt ihr benennen. Schreibt sie auf, schickt sie eurem Moderator und für jedes richtig benannte Bildelement bekommt ihr einen Punkt. Kleines Beispiel, nur damit wir alle wissen, worüber wir reden. Nehmen wir mal an, das wäre das Cover von Monkey Island 4, Escape from Monkey Island. Dann würde man halt sagen, oh, da ist so eine Art Gans und da ist der Guybrush und da ist so eine Art Gouverneur und da ist ein explodierendes Schiff. So. So würde man das aufzählen. Und das ist jetzt eure Aufgabe, aber es geht eben, wie gesagt, um das Originalcover vom Urspiel The Secret of Monkey Island. Ready, steady, go!
Auch hier wieder dran denken, nicht einfach wahllos irgendwas schreiben, ja? Es gibt Punkteabzug für falsch genanntes. Und es gibt nur maximal sechs, richtig. Puh.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. So, wir hören uns mal an, was Herr Lott gesagt hat.
Auf dem Cover von Monkey Island 1 ist eine Überschrift, nämlich das Logo. Es ist sicherlich Guybrush mit Säbel drauf, der uns frontal anguckt, das war schon so. Und das ist das Lucasfilm Games Logo drauf. Das waren die Sachen, die sicher sind. Und dann wird's ein bisschen dünn. Elaine ist drauf, glaube ich. Ein Geisterschiff vielleicht im Hintergrund. War da nicht ein riesiger Schädel und oder ein Affenschädel? Und war da nicht noch ein Affe im Vordergrund, ein kleiner?
Ja, alles, was Sie gesagt haben, ist auf dem Cover drauf. 6 Punkte für Sie. Herr Käufer, was haben Sie?
Also wir hatten das früher mal für den Amiga zu Hause stehen. Ich hoffe, dass das gleiche Cover hatte. Ich kann mich aber wirklich nur so an die Front erinnern und da stand irgendwie Guybrush und er hat schon mal ein Schwert. Und ich glaube, es gibt auch einen großen Totenkopf. Danach wurde es ein bisschen dünne. Ich habe noch Piratenschiff oder Schiff allgemein und ich bin mir auch relativ sicher, passend zum Namen, dass es einen Affen gab, der, das ist dann schon sehr weit hergeholt, aber der kein Schwert, sondern eine Banane trägt.
Richtig, Sie haben auch 6 Punkte. Sie haben Guybrush gesagt, ein Schwert, ein Totenkopf, ein Schiff und ein Affe und eine Banane. Und Herr Schmidt.
Also ich gehe mit euch mit beim riesigen Affenkopf und bei Guybrush Threepwood. Ich habe auch den Schriftzug The Secret of Monkey Island und das Lucasfilm Games Logo. Das sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 2 fechtende Piraten drauf. Da steht drauf ein Grafikadventure von Ron Gilbert. Und da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich bilde mir an, die Insel sei auch noch zu sehen, also Monkey Island.
Fechtende Piraten? Nein. Es sind Piraten drauf, aber ob die da halt fechten?
Nein.
Würde ich sagen, nein, das stimmt nicht. Der Rest stimmt, weil die Insel Monkey Island ist hier mit Flora, Fauna abgebildet. Das kann man schon gelten lassen. Alles andere stimmt auch, aber fechtende Piraten.
Was ist denn dann das Cover mit den fechtenden Piraten? Ist das das zweite, oder was?
Das zweite ist doch das mit The Chuck im Vordergrund und der Voodoo-Puppe.
Hören wir uns mal die Antwort von Herrn Peschke an, die er gerne gehört hätte.
Folgende Bildelemente sind zu sehen. Wir haben eine Gruppe von Menschen, darunter vielleicht einzeln identifizierbar, eben Guybrush und Elaine und 3 Piraten. Wir haben einen Affen mit Banane. Wir haben den großen Totenschädel in der Mitte. Wir haben 2 bedrohlich aussehende Eingeborene. Wir haben einen großen Affenschädel. Wir haben 3 Palmen in einer Art Sonnenuntergang. Ein Geisterschiff, das Meer, auf dem das Geisterschiff schwimmt und einen ominösen Berg im Hintergrund. Ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, der Schriftzug zählt eigentlich nicht, aber wenn ihn jetzt irgendjemand genannt hat oder gesagt hat, da steht auch noch A Graphic Adventure by Ron Gilbert. Soll er Punkte kriegen, ne? Jede Menge tropisch aussehende Fauna. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ist aber auch zu sehen. Farne, ne? Und so weiter und so fort. Wer angefangen hat, einzelne Zähne des Totenschädels als einzelnes Element aufzuzählen, wird übrigens sofort disqualifiziert. So, das war's. Vielen Dank fürs Mitmachen lassen und euch allen viel Spaß beim Quiz.
Damit beenden wir den 3. Block und vom Punktestand. Moment. Ich bekomme da gerade eine Information aus der Redaktion. Aha, aha. Völlig vertrottelt? Ja? Nee? Komplett falsch? Was? Okay, Moment. Also, mir wird gerade mitgeteilt, dass wir in unserer ersten Nenne-6-Frage einen kleinen Fehler gemacht haben und Herr Käufer tatsächlich ein Spiel benannt hat, was es doch gibt. In seinem Wüstenrumgerate hat er nämlich Bioboy geschrieben und dieses Spiel gibt es tatsächlich. Damit bekommt Herr Käufer nicht nur einen Punkt weniger Abzug, sondern auch einen Punkt mehr. Also insgesamt 2 Punkte, womit der eigentliche Stand jetzt ist: Herr Lott 16 Punkte, Herr Käufer 18 Punkte und Herr Schmidt 21 Punkte. Und damit ist auch klar, wer nach diesem 3. Block den letzten Joker für heute Abend bekommt, nämlich Herr Lott.
Meine Joker-Strategie geht voll auf.
Sehr gut. Die nächste Frage von Markus. Welchen Gegner gibt es nicht in Commander Keen Nummer 6? A. Bobba, B. Blog, C. Bifur oder D. Blorb?
Ich wusste nicht mehr, dass es davon 6 Spiele gibt, geschweige denn 4. Ich hätte gedacht, es gibt vielleicht 3.
Das ist doch wieder eine Frage für den Christian.
Eine Frage für Herrn Schmidt. Herr Lott, ich dachte, es ist eigentlich genau auf Sie zugeschnitten, diese Frage.
bin echt kein Fan von den Commander Keen Spielen. Aber der Christian hat die ja religiös gespielt.
Zuerst Herr Schmidt.
Es ist bitter, wenn ich hier sage, ich weiß es nicht genau. Und ich weiß, dass mein vorhin gegrüßter Bruder in Fürth, dass dem jetzt langsam schon das Gesicht rot anschwellt, wenn er mich da rumstottern hört. Weil wir hatten das Spiel damals. Und der Kopierschutz bestand darin, dass man am Anfang des Spiels einen der Gegnertypen benennen musste, indem man den Namen eingibt. Und wir hatten auch das Originalhandbuch. Aber wir haben trotzdem auch diese ganzen Gegner nochmal abgemalt auf eine Seite und da die Namen drunter geschrieben. Also ich habe das bildlich vor mir und kann trotzdem nicht genau sagen, welche Namen da drauf stand und welche nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Blog und Blob gab. Bifur klingt so strange. Ich glaube, das gab's auch. Ich habe jetzt mal Bobber ausgeschlossen.
Herr Käufer.
Ich habe natürlich keine Kenntnis der späteren Commander Keen-Spiele. Ich habe hier versucht, das nur rein logisch auszuschließen. Und ich habe C, Bifur genommen, weil das ist meines Wissens nach einer der Hobbits aus den Hobbit-Filmen oder dem Buch.
Herr Lott.
Das ist ja ein bisschen lustig. Ich habe das so ähnlich hergeleitet wie der Fabian. Bifur ist ganz anders als die anderen Namen. Und es ist auch noch eine Figur aus dem Herrn der Ringe. Selbstverständlich, wenn man sein Tolkien im Griff hat, nicht einer der Hobbits, sondern einer der Zwerge.
Ach, den meine ich doch.
Also C, Bifur.
Darf ich Gunnars Joker einsetzen?
Nein.
Das klang mir gerade sehr überzeugt.
Du kannst meinen Joker und meine Punkte haben. Und wir tauschen. Ich deine Joker gegen meine Joker und meine Punkte gegen deine Punkte.
Naja, nee, ich bleib bei meinen Punkten.
Herr Lott und Herr Käufer haben natürlich recht. Bifur, das ist eine Figur aus dem Hobbit, nämlich einer der Zwerge. Also Herr Käufer hat natürlich nicht recht, aber irgendwie schon. Es ist jedenfalls keine Figur aus Commander Keen. Die nächste Frage von Niklas. Das 1985 erschienene C64-Spiel Theater Europe von PSS simuliert einen Krieg in Europa zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt. Das damals kontrovers diskutierte Spiel war bis 2011 in Deutschland indiziert. Welche der folgenden Aussagen über das Spiel ist falsch? A. Da die Aggression im Spiel immer vom Warschauer Pakt ausgeht, hat immer die rote Seite den ersten Zug. B. Um den Launchcode für einen nuklearen Schlag zu bekommen, musste man eine Telefonnummer anrufen. C. Die Musik im Spiel zitiert John Lennons Give Peace a Chance. Und D. Spielziel der NATO war es, den sowjetischen Angriff abzufangen und in den Gegenangriff überzugehen. Für jedes eroberte osteuropäische Land gab es Extrapunkte.
Ich habe eine Frage, was meinst du denn damit, B., dass die Telefonnummer angerufen werden musste? Also real oder im Spiel?
Da war eine Telefonnummer, die musste man wählen und der Launchcode wurde dann durchgegeben, genau. Sie haben alle Ihre Antworten?
Darf ich mich nochmal umentscheiden?
Ja, ja.
Okay, habe mich nochmal umentschieden.
Herr Käufer, Ihre Antwort, bitte.
Ja, jetzt hat Gunnar ja schon so diese Nachfrage auch gestellt und ich bin da auch gleich drüber gestolpert. Ich kenne sowas, es gibt heutzutage solche Krimi-Dinner-Spiele, wo man irgendwelche Nummern rausfindet und anruft und dann wird da irgendwas vom Band abgespielt. Das kommt mir sehr, ich will jetzt nicht sagen futuristisch vor, aber sehr ungewöhnlich für ein Spiel 1985. Also ich habe tatsächlich B genommen dann, weil A und D, das ist ja geradezu erwartbar und konventionell. C könnte es natürlich auch sein, aber ich bin bei B, bei dem Launchcode, den man per Telefon abfragt.
Das Spiel habe ich nun wirklich, wirklich, wirklich viel gespielt in meiner Jugend. Und es ist ein bisschen schade, dass jetzt durch meine Nachfrage alle auf den richtigen Zug aufgesprungen sind. Aber die Frage ist auch so komisch gestellt, denn man musste, wenn man eine Telefonnummer angezeigt bekommt, in einer knappen Zeitspanne anrufen. Woher will denn die Bandansage am Telefon wissen, dass die Zeitspanne knapp ist? Also ich meine, natürlich, das Spiel lässt dir nur wenig Zeit, aber das ist natürlich Quatsch. Ich weiß sogar noch, was man da machen musste. Da musste man nämlich, wenn man einen Atomschlag gemacht hat, und das habe ich immer zuerst mit der NATO gemacht, weil der Warschauer Pakt so viel stärker war, dann habe ich eine taktische Atombombe geworfen und dann musste ich einen Code eingeben und der Code hieß Midnight Sun. Steht in meinem Gedächtnis eingebrannt mit feurigen Lettern. B ist die richtige Antwort.
Herr Schmidt.
Puh, ich habe mich ja gerade noch umentschieden, wie ihr mitbekommen habt. Und zwar weg von B, was mir so absurd erschien, dass es richtig sein muss, aus meiner Perspektive. Und habe mich dann für C entschieden. Aber jetzt klang Gunnar natürlich schon wirklich sehr überzeugt.
Also Gunnar klingt sich so sicher, als ob wir beide einen Joker haben müssten, Christian.
Ja, aber wo sollen wir einen hernehmen, Fabian? Wir sind zu gut, um einen Joker zu bekommen. Also meine Herleitung ist, dass es John Lennons Give Peace a Chance gar nicht zitieren kann, weil das Lied überhaupt erst 1986 komponiert wurde. Aber was weiß ich schon von Give Peace a Chance?
Wann ist denn John Lennon erschossen worden?
Kurz nachdem er Give Peace a Chance komponiert hat, ironischerweise. Von daher, okay. Es hilft ja nichts. Ja. Meine Antwort ist auf Ewigkeit in Stein gemeißelt, das ist C.
Okay, müssen wir mal kurz ein bisschen die ganzen Unwahrheiten, die hier gesagt wurden, berichtigen. John Lennon starb am 8. Dezember 1980. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Herr Lott hat recht, man musste den Code eingeben. Wie hieß der nochmal, Herr Lott?
Midnight Sun.
Und woher wusste man den Code, Herr Lott?
Das weiß ich nicht mehr.
Das stand mit Bleistift auf der Diskette, oder? Vielleicht?
Das stand auf einem Zettel, den man uns gesagt hat, genau.
Nee, tatsächlich ist die Antwort D. Es ist nämlich so, dass man in diesem Spiel nur einen Angriff des Warschauer Paktes abwehren muss. Man muss Westdeutschland verteidigen. Dann hat man gewonnen als NATO. Weiter geht das Spiel nicht. Man erobert nicht die Länder des Ostblocks. Das mit der Telefonnummer stimmt tatsächlich. Man ruft eine Nummer an. Die Nummer ist heute ausgeschaltet, aber in England war die Nummer 0203-668-405. Das wurde übrigens auch im Spiel eingeblendet, dass man diese Nummer anrufen soll. Wenn man diese Nummer angerufen hat, wurde einem dort der Code, wie hieß er nochmal, Herr Lott, der Code?
Midnight Sun.
Genannt, richtig.
Ach, ist das ärgerlich.
Dass man nicht in den Gegenangriff übergeht, kann Gunnar nicht wissen, weil er hat ja direkt mit Atombomben auf den Warschauer Pakt geschmissen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und danach das Spiel abgebrochen.
Der YouTuber Der Kork übrigens hat den Anruf nachgestellt, so wie er damals klang. Wir können da leider nicht anrufen. Ich hätte nichts lieber getan, als jetzt in dieser Folge diese Nummer zu wählen. Natürlich, aber leider ist die ausgeschaltet. Wir spielen jetzt hier mal vor, was passiert, wenn man diese Nummer wählt. Es ist etwas gekürzt, weil ich glaube, es hat Geld gekostet, da anzurufen und man wird auch ein bisschen hingehalten, bis der Code kommt.
This is really what you want. The code is Midnight Sun.
Also Respekt an Gunnar, du hast es zu 99% richtig erklärt, aber falsch geantwortet.
Ja, wie geil. Aber das stimmt, ich habe nie den Warschauer Pakt erobert. Warum eigentlich nicht? Natürlich, weil es nicht ging. Ist ja ein Verteidigungsspiel. Boah, ich war mir so sicher. Innerhalb einer knappen Zeitspanne ein Telefon anrufen, ey.
Das ist ja ganz schön brutal, die Nachricht, die man da bekommt. This is really what you want. Also wenn du das gehört hättest, diesen Anruf, hättest du natürlich nicht so mit den Atombomben rumgeschmissen, oder?
Das war wahnsinnig schwer. Der Warschauer Pakt war so überlegen. Du musstest halt minutiös spielen, damit du da weiterkamst.
Wie cool. Ich habe von dem Spiel noch nie in meinem Leben gehört.
Ich auch nicht. Ja, das ist ein C64-Spiel. Das ist echt ganz toll.
So, weg von so garstigen Themen wie weinenden Kindern und Atomexplosionen. Wir müssen jetzt etwas die Palette reinigen. Kommen wir doch zu einer Frage von Vincent. In welchem Sidescroller für das NES ist die Scrollrichtung im ganzen Spiel von rechts nach links? A. Adventure Island, B. Hello Kitty World, C. Kung Fu Master oder D. Zelda 2, The Adventures of Link?
Ich kenne die nicht mal, diese Spiele. Weiß ich nicht.
Ach klar. Gunnar, Hello Kitty World. Kennst du nicht?
Hallo, Ihre Antwort, bitte.
Das ist das bekannte Hello Kitty World, das ich in meiner Jugend besonders viel gespielt habe und deswegen sicher sagen kann, dass das von rechts nach links scrollt.
Herr Schmidt.
Ich bin mir zu 90% sicher, dass Kung Fu Master auch nach links scrollt. Aber dass es je nach Level die Richtung wechselt. Deswegen habe ich jetzt so wieder besseren Wissens, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es am Ende doch Kung Fu Master ist, habe ich mich aber doch für Zelda entschieden, weil Konfuzius sagt, im Zweifel ist Zelda immer die richtige Antwort.
Und Herr Käufer?
Also Zelda glaube ich nicht. Ich habe es letztens erst gespielt, es taucht auch auf in diesem Nintendo World Championships Spiel. Das ist in beide Richtungen, bewegt man sich da. Und Kung Fu Master und Adventure Island kenne ich und da ist es nicht so, das muss Hello Kitty World sein, also B.
Zur Erinnerung, Herr Lotz, Sie haben noch Ihren Joker, ich möchte, dass das nicht vergessen wird.
Ja, ich möchte ihn aber nicht ziehen, ich möchte hier genau bei Fabians Antwort bleiben, bitte.
Also in Zelda 2 gibt es nur einige Passagen, die von rechts nach links scrollen. In Kung Fu Master wechselt die Scrollrichtung in jedem Level. Adventure Island scrollt ganz normal von links nach rechts und nur Hello Kitty World scrollt im ganzen Spiel von rechts nach links. Hello Kitty World kam übrigens hier in Europa auch für den Game Boy raus, da wurde es aber umbenannt in Balloon Kid und scrollt aber auch von rechts nach links. Ein Punkt für Herrn Käufer und Herrn Lott.
Da werfe ich dem Herrn Lott noch so fröhlich Hello Kitty World an den Kopf, weil ich denke, so blöd kann keiner sein, das Spiel zu wählen. Und dann ist das die richtige Antwort. Läuft gerade nicht so gut.
Das ist der Smaragdwald dieser Frage.
Es kommen noch zwei Fragen und die Trivial Pursuit Frage.
Nicht schon wieder.
Immer, Herr Schmidt, immer. Die nächste Frage von Rainer. Wem oder was wurde bei der Entwicklung von Warcraft 2 kein Schaden zugefügt? A. Pixeln, B. Schafen, C. Wildschwein oder D. Wald- und Minenarbeitern? Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Das hatten wir doch letztendlich als Stay Forever Folge. Und ich glaube, das bezieht sich auf die Credits, wo das dann so als flotter Spruch noch kommt. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Meine Herleitung ist, dass es im Spiel ja Schafe gibt, wie Wildschweine aber übrigens auch. Und wenn man da oft genug draufklickt, dann explodieren die ja. Dementsprechend habe ich jetzt mal B, Schafe genommen, dass die trotz den Explosionen im Spiel nicht zu Schaden gekommen sind.
Herr Käufer.
Ja, ich wusste das nicht, dass die Schafe explodieren. In der Regel erwähnst du das ja nur, dass das in Credits drinsteht, habe ich mir schon gedacht. Aber dann erwähnst du das ja eigentlich nur bei Tieren. Und dann wäre das aber hier so random gewesen, bei Schafen oder Wildschweinen da eins rauszupicken, weil ich das nicht wusste. Die Wald- und Minenarbeiter, das erwähnst du nicht, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind bei irgendwas. Deswegen habe ich dann A, die Pixel genommen.
Und Herr Lott?
Ich möchte meinen Joker ziehen und auf die Antwort von Fabian wechseln, bitte.
Was hast du denn vorher genommen?
Das sage ich nicht.
Die Wald- und Minenarbeiter etwa?
Nein, die Schafe.
Da möchte ich mal hier kurz festhalten, dass die beiden, die eine Folge dazu gemacht haben, ursprünglich falsch lagen und der eine, der nicht dabei war, richtig. Herr Käufer hat recht, Herr Lott natürlich auch durch sein Wechseln. Am Ende der Credits von Warcraft 2 steht: No pixels were harmed during the making of this game.
Boah, da reibt sich jetzt jemand die Hände, weil ich voll reingefallen bin auf die Frage, aber dermaßen.
Kommen wir zur letzten Frage des vierten Blockes und hier wieder dieselben Regeln wie vorhin. Wir hören eine Geräuschkulisse in vier Versionen.
Mache ich jetzt einfach direkt beim ersten richtig.
Ist auch mein Plan.
Bestimmt, Herr Käufer, ich habe mir extra ein Spiel ausgesucht, wo Sie bestimmt keine Ahnung haben. Nummer 1. So, die letzte Chance, was zu schreiben für eins. Ich werde sonst das zweite Sample vorspielen. 3, 2, 1. So, ich würde jetzt dann das dritte Sample schicken. Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Da kommt es.
Hätte man schon nach dem ersten drauf kommen können.
So, Sie haben ja alle drei schon was geschrieben, da möchte jetzt niemand mehr wechseln. Ich spiele natürlich gerne noch
die letzte Version vor. Das waren alle vier Samples. Wir fangen mal an. Herr Schmidt, welches Spiel ist das?
Nach dem ersten dachte ich noch, das ist Theme Park. Aber das ist es nicht. Nach dem zweiten dachte ich, es ist Tony Hawk's Pro Skater. Und mir ist dann auch bei allen weiteren nichts Besseres eingefallen als das.
Herr Lott.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich meinte, nach dem ersten Mal hätte ich einen zerquetschen Laut erkannt, wie er in Duke Nukem vorkommt. Obwohl mich ein bisschen so ein Kassengeräusch gewundert hat. Die nächsten beiden Samples waren meiner Ansicht nach identisch. Also das war das gleiche Sample quasi mit halber Mikrosekunde mehr Sound. Da habe ich nichts dran geändert. Und beim dritten war mir klar, dass Duke Nukem falsch ist. Aber ich hatte auch keine bessere Idee. Bin also auf Duke Nukem stehen geblieben, fürchte ich. Ach, es ist das Crazy Taxi Geräusch mit dem... Nee.
Ja, ich wundere mich da, Gunnar, weil wir beide haben ja Crazy Taxi mal besprochen, ne?
Und Herr Käufer, was haben Sie?
Nein, es ist nicht Crazy Taxi, es ist schon Tony Hawk's Pro Skater. Das haben wir aber auch besprochen.
Oh, wow, mir ist gerade das Herz stehen geblieben für eine Sekunde, Fabian.
Wo kommt denn dieses zerquetschende Ego-Shooter-Geräusch her, das am Anfang war?
Wenn man auf die Schnauze fliegt.
Das ist dir halt nie passiert, Gunnar.
So, damit kriegt Herr Lott keinen Punkt, Herr Schmidt 2 Punkte und Herr Käufer auch 2 Punkte. Das wird spannend. Wir haben nur noch eine einzige Frage und es sieht momentan auf dem Punktestand so aus. Herr Lott 19 Punkte, Herr Schmidt 23 Punkte und Herr Käufer 22 Punkte. Es könnte sein, dass wir vielleicht stechen müssten. Da würden wir einfach noch eine Trivial Pursuit Frage nehmen. Da habe ich nichts dagegen. Fangen wir doch mal an mit Herrn Lott. Sie können nicht mehr gewinnen, aber Sie dürfen sich gerne mal eine Frage aussuchen. Welche Kategorie nehmen Sie? Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst, Literatur, Wissenschaft oder Technik?
Geschichte.
Dann sagen Sie mal kurz Stopp.
Stopp.
Jawohl. Geschichte. Oh, passend zu der Frage von vorhin. Welchen sowohl als auch Beschluss fasste die NATO am 12.12.1979?
Den NATO-Doppelbeschluss?
Richtig, 1 Punkt, Herr Lott. Herr Schmidt, welche Kategorie?
Wissenschaft und Technik.
Sagen Sie Stopp.
Stopp.
Wissenschaft und Technik. Wie lange, auf volle Tage gerundet, braucht der Mond für einen vollen Umlauf um die Erde?
Ich bin froh, dass ich da nicht dran bin. Das ist bestimmt total einfach. Und ich wüsste es trotzdem nicht.
Also weniger als ein Monat, aber wie viel? Ich sag mal 29.
Das ist falsch.
Ah.
Das sind 27 Tage.
Oh.
Herr Käufer.
Ja, diese Quizze liegen immer so weit auseinander, dass ich keinerlei Learnings daraus ziehe. Ich würde vermuten, ich habe schon mehrfach den Fehler gemacht und habe gedacht, Unterhaltung ist die leichteste Rubrik. Und genau die gleiche Annahme führt mich jetzt dazu, dass ich auch sage, ich nehme Unterhaltung.
Schwerste Kategorie ever.
Dann sagen Sie mal Stopp.
Stopp.
Ich gehe hier die Fragen durch in meinem Trivial Pursuit Genius Edition Box-Ding von 1984, glaube ich. So, Unterhaltung. Welche Gruppe hatte den größten Erfolg mit Love Like a Man?
Oh Mann, ey. Ich muss mir das merken, das ist immer 1984, ne?
Sie können sich auch merken, den Tipp von Herrn Lott, den er die letzten Quizze immer gegeben hat. Alles verändert sich, außer Erdkunde meistens.
Wie heißt es? Love Like a Man?
Ja, der Song heißt Love Like a Man. Welche Gruppe?
Ich wüsste es, aber ich bin ja auch der Älteste.
Ernsthaft?
Ja, klar.
Hä, wissen Sie das wirklich, Herr Lott?
Ich habe eine Annahme.
Es ist irgend so eine alte Rockband, es ist nicht Steppenwolf oder so, die haben alle größere Hits gehabt. Ich kenne ja nicht mal den Song. Ich weiß es leider nicht. Ich muss es fürs nächste Mal lernen.
Damit ist die Sache geklärt. Herr Lott, Sie sagen es.
Das ist von 10 Years After.
Richtig.
Oh, hab ich noch nie gehört.
Ja, ist ein Blues-Song aus den 70ern. Ist aber auch echt bei einer 84er-Edition von einem Trivial Pursuit-Spiel ist das auch schon eine sehr alte Frage, die die Kids da schon nicht mehr wissen.
Es sieht folgendermaßen aus. Der Endstand, Herr Lott, 20 Punkte. Herr Käufer, 22 Punkte. Und Herr Schmidt, 23 Punkte. Der Titel ist erfolgreich verteidigt. Was für eine Tour de Force. Eine erneute Meisterleistung. Herr Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Und auch natürlich herzlichen Glückwunsch an Platz 2, Herrn Käufer, und den letzten Platz, Herr Lott.
Dankeschön.
Und dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend, auch einen schönen Abend an die Hörer da draußen. Vielen Dank für die netten Fragen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Stay Forever Quiz.